Ja, ich mach's ein bisschen höher, genau. Mein erstes Bild. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Bis Weihnachten ist's nicht mehr weit. Und darum möchte ich heute am 4. Advent, wir haben mit Licht heute nicht gespart, haben alle 4 Kerzen angezündet, möchte ich euch ein äußerst nützliches Geschenk noch mit unter den Baum legen. Denn heute Morgen will ich über ein Geschenk der Heiligen Ruach sprechen, formerly known as der Heilige Geist, das uns in besonderer Weise hilft, Jesus nachzufolgen, das uns hilft, in sein Ebenbild verwandelt zu werden und von anderen auch als Christ wahrgenommen und ernst genommen zu werden. Und das kann man ja besonders gut an Weihnachten gebrauchen. Weihnachten, die Zeit, wo das Konfliktpotenzial in den Familien so stark erhöht ist wie sonst zu kaum einer anderen Zeit des Jahres. Passt irgendwie gar nicht zusammen, ne? Es geht also um die Frucht des Geistes aus Galater 5, Vers 22. Und ihr habt Zettel bekommen, auf, da könnt ihr was mitschreiben. Keine Angst, die vielen, vielen Bibelstellen werde ich nicht alle vorlesen, sondern die sind nur zum Heimstudium gedacht. Zunächst habe ich mich mal gefragt, was ist eine Frucht genau? Das habe ich dann mal im Lexikon nachgeschlagen. Eine Frucht ist die Gesamtheit der Organe, die aus einer Blüte hervorgehen und die die Samen bis zu deren Reife umschließen, heißt es da. Da ein Organ zunächst einmal von der Wortbedeutung her einfach nur ein Werkzeug ist, also ein Hilfsmittel, um etwas zu bearbeiten, um ein Material zu gestalten, um ihm eine Form zu geben, geht es bei der Frucht also sozusagen um einen Werkzeugkoffer, um den Samen sicher bis zur Reife zu bringen. Also übertragen auf die Frucht des Geistes und unser geistliches Leben, es handelt sich bei der Frucht des Geistes um Charakterwerkzeuge, mit denen die Heilige Ruach unser Wesen verändert, um schlussendlich den gereiften Samen des Evangeliums durch uns weiterzugeben. Denn das ist der Sinn von einer Frucht. Die Frucht dient der Verbreitung des Samens, aus dem diese Frucht entstanden ist. Wenn Jesus also sagt, dass wir eine Frucht bringen werden, die bleibt, und wir schon in tiefe Sorgen verfallen, wie wir das nun auch schon wieder machen sollen, wie wir wirksam evangelisieren wollen und Menschen zu Jesus führen wollen, dann stellen wir zunächst fest, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass in uns selber eine Frucht wächst, die den Samen des Evangeliums in uns beschützt und heranreifen lässt. Und wenn der Samen des Evangeliums herangereift ist, dann wird er weitergegeben, dann fliegt er aus uns heraus. Der Same wird ausgestreut und fasst Wurzeln in einem anderen Menschen, höchstwahrscheinlich in denen, die um uns herum sind, und bringt dann dort eine Frucht hervor, die bleibt, die also den neuen Samen des Evangeliums wieder in diesem anderen Menschen beschützt, bis er dort herangereift ist und weitergegeben werden kann. Ob und wie der Same in einem anderen Menschen Wurzeln fassen kann, ist also gar nicht unsere Angelegenheit. Wir sollen uns zunächst einmal nur darum kümmern, ob und wie in uns selbst eine Frucht von Gott wachsen und gedeihen kann. Die Frucht des Geistes besteht aus 9 Teilen. Und wenn man diese 9 Teile in ihrer Gesamtheit betrachtet, die Liebe, die Freude, der Friede, die Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut und die Enthaltsamkeit, dann sieht man, dass es das Wesen Jesu ist, das die Frucht des Geistes widerspiegelt. Es geht bei der Frucht des Geistes um einen übernatürlichen Werkzeugkoffer, mit dem wir so umgestaltet werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und der Samen der bedingungslosen Liebe Gottes in uns sicher heranreifen kann. Da es um Wachstum geht, will ich heute Morgen zunächst einmal von den 4 Wachstumsbedingungen einer Frucht sprechen und danach die 9 Teilfrüchte einzeln beleuchten. Paulus schildert im Brief an die Galater insgesamt, wie das Evangelium die frohmachende Botschaft von Jesus uns frei macht. Das ist so das Thema des ganzen Briefes. Und er sagt, sie macht uns frei von aller Knechtschaft unter das Gesetz. Also dem Prinzip, tu das Richtige, sonst wirst du bestraft. Das Evangelium macht uns frei zu einem Leben, das Kindern Gottes entspricht und nicht zu einem Leben als die ledernackten Truppen Gottes. Es ist ein Leben, in dem der Glaube in der Liebe tätig wird. Galater 5, Vers 6, vor Jesus Christus ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in selbstloser Liebe zeigt. Das heißt, den zerstörerischen Werken der antigöttlichen menschlichen Art und dem Leistungsglauben, das Gesetz könne schon irgendwie richten, stellt Paulus im Galaterbrief die Frucht des Geistes gegenüber. Etwas, das wir nicht aus uns selbst heraus machen können und deren Wachstum in uns, wie wir durch Leistung nicht beschleunigen können. Und wenn du mal so darauf achtest und an die Frucht denkst und dass es bei der Frucht des Geistes wirklich um eine Frucht geht, dann merkst du das ja auch. Du kannst dich zwar vor den Spiegel stellen und ganz dolle drücken, das bringt die Frucht des Geistes nicht schneller aus dir heraus. Du kannst das Wachstum nicht durch irgendeine Leistung beschleunigen. Die Frucht wird keinen Zentimeter schneller wachsen. Im Fruchtbereich ist Leistungsdenken völlig nutzlos. Ja, manchmal sogar eher kontraproduktiv, wenn wir zum Beispiel an die Überdüngung denken, ja, die Pflanzen nur in den Tod treiben. Also wenn man so literweise immer geistlichen Dünger reinschüttet, dann stirbt die Pflanze eher ab, als dass sie wachsen kann. Das Leben im liebevollen Beziehungsnetz der Heiligen Ruach verändert das Verhalten des Menschen von Grund auf durch die Frucht, die in uns langsam heranwächst. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, bei Gott gibt es nur zwei Gangarten, langsam und sehr langsam. Und das ist eben deswegen, weil es um Wachstum geht. Biologisch gesehen ist eine Frucht das Ergebnis eines längeren Wachstums und Paulus macht deutlich, dass sich auch die Frucht des Geistes nicht durch besondere Kraft oder außergewöhnliche Geschehnisse, sondern durch eine kontinuierliche Entwicklung auszeichnet. Unter dem Sammelbegriff Frucht des Geistes zählt Paulus dann Begriffe auf, die Persönlichkeitsmerkmale beschreiben, die man sich eben nicht rasch aneignen kann, weil sie eben nur langsam sich als Teil der eigenen Persönlichkeit entwickeln. Das ist anders als bei den Geistesgaben. Frucht und Gaben des Geistes sind unterschiedlich, ja fast könnte man sagen, gegensätzliche oder sich ergänzende Wirkungen. Die Frucht des Geistes entsteht wachstümlich, das Charisma wird geschenkt. Die Frucht ist kontinuierlich, das Charisma ist spontan. Die Frucht hat mehr mit dem Sein zu tun. Die Charismen äußern sich im Reden und im Handeln. Um es mit einem Bild auszudrücken, die Frucht des Geistes gestaltet das menschliche Gefäß als Tempel der Heiligen Ruach, während die Charismen dieses Gefäß füllen sollen. Bei der Frucht geht es um die Architektur des christlichen Lebens und bei den Gaben geht es um die Innenarchitektur. Daher leuchtet ein, dass allein die Frucht des Geistes ein Kennzeichen dafür ist, in welchem Maße Christus in einem Menschen Gestalt genommen hat, nicht das Charisma. Das geistliche Wachstum hin zur Frucht des Geistes kann nur dann geschehen, wenn wir dafür die richtigen Wachstumsbedingungen gegeben haben. Und dafür gibt es einige Voraussetzungen, die wir an den biologischen Gesetzen für das Wachstum ablesen können. Wie wächst also eigentlich so eine Frucht? Zunächst einmal wird so ein Same gesät, aus dem die Frucht entstehen soll. Und das sind natürlich wir selbst. Wir sind dieser Same. Und indem wir uns Jesus mit allem, was wir sind und haben, anvertrauen, mit unserer ganzen Persönlichkeit, säen wir den Samen aus. Und die erste Bedingung zum Wachstum ist, der Samen kann nur keimen, wenn er vorher abstirbt. Unsere Persönlichkeitsstruktur ist ja meistens schon gewachsen, wenn wir uns aussehen. Und damit ist er auch durch die Sünde verhärtet. Und diese verhärtete, der Sünde verpflichtete Persönlichkeitsstruktur, die muss aufbrechen. Sie muss nicht zerbrechen, damit wir uns als Person auflösen, sondern sie muss durchlässig werden für die Wachstumskräfte, die das Samenkorn umgeben. Das Neue Testament nennt das Metanoia, neues Denken im Sinne eines neuen Bewusstseins, das den Menschen auf Christus ausrichtet und für die Wirkungen der Heiligen Ruach öffnet. Die zweite Bedingung für das Wachstum ist, das geöffnete Samenkorn braucht natürlich die Erde, in die es versenkt ist. Ohne die umgebende Erde würde der Samen sofort vertrocknen oder vom Wind verweht werden. Und diese Erde, in die wir als Samenkorn eingesät werden, ist das Beziehungsnetz der Heiligen Ruach, ist die konkrete Gemeinde, in die du gehst, sind die realen Menschen, mit denen du es da zu tun hast. Hier ist die geistliche Gemeinschaft gefragt, eine Gemeinde, die sich der Leib-Christi-Struktur verpflichtet weiß und zumindest in Ansätzen eine Gemeinschaft im Geben und im Nehmen ist. Im Schutz einer solchen Gemeinschaft können die Kräfte des Keimlings wachsen und das entfalten, was in ihm steckt. Die dritte Bedingung des Wachstums ist, das Samenkorn kann nur wachsen, wenn es Nahrung erhält. Und diese Nahrung ist das Reden und das Handeln Gottes, das uns auf ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ebenen erreichen kann. Es kommt uns in der Bibel entgegen, wenn wir sie lesen oder wenn wir sie hören. Es kommt uns aus den unmittelbaren Impulsen und Kräften der Heiligen Ruach entgegen, wenn wir uns ihr in der Anbetung oder der persönlichen Stille hingeben. Und es kommt uns aus der Begegnung mit anderen Menschen entgegen, die im Glauben leben und die mit uns interagieren. Und schließlich die vierte Bedingung für Wachstum: Wenn der Same im Boden verborgen bleibt, dann wird er irgendwann verfaulen. Deshalb muss er den Erdmantel durchbrechen und sich den Kräften von Wind und Wetter aussetzen. Jesus spricht in diesem Zusammenhang von der Nachfolge, vom Risiko, sich auf den eigenen Weg zu machen, der dem Willen Gottes und der persönlichen Berufung entspricht. Wer sich nicht Wind und Wetter aussetzt, der wird auch weder Sonne noch Regen bekommen. Und wenn der Mensch nicht in der Herausforderung des Lebens wächst, dann werden seine Wurzeln zu schwach bleiben, wie es in solchen Fällen ja auch bei einer Pflanze geschieht. So kann sich die Frucht des Geistes nur entfalten, wenn der Einzelne nach seiner Grunderfahrung im Glauben konsequent weiter mit dem Wort Gottes lebt, sich den unmittelbaren Impulsen der Heiligen Ruach öffnet, in einer konkreten geistlichen Gemeinschaft verankert ist und die Nachfolge Jesu in Familie, Beruf und Gesellschaft wagt. Aber was soll da denn nun eigentlich im Einzelnen wachsen? Jetzt, nachdem wir die Bedingungen des Wachstums angeschaut haben, wollen wir uns mal die einzelnen Teile der Frucht des Geistes anschauen. Das erste Fruchtstückchen, das Jesus auf alle Fälle charakterisiert, ist die Liebe natürlich. Die Agape. Jesu Liebe, diese Agape-Liebe gilt Menschen, an denen nichts Liebenswertes ist, sondern die durch ihre Ich-Bezogenheit von Natur aus blockiert und unfähig sind, Gottes Liebe zu erwidern. Denen gilt diese Liebe Gottes. Und wer diese Liebe erfährt, wer die mit dieser Liebe konfrontiert wird, dessen Herz wird geheilt, wird wiederhergestellt. Und dann wächst in diesem geheilten, wiederhergestellten Herzen eine Kraft, die einen sogar dazu ermächtigt, Feinden in dieser Haltung zu begegnen. Also Menschen, die auch eine unverdrossene Liebe nicht mit Gegenliebe, sondern mit Hass und Schikane beantworten. Und nur diese, durch keine psychologischen Methoden und Tricks produzierbare Liebe, ist der Motor jeder fruchtbringenden missionarischen und diakonischen Handlung in der Welt. Die zweite Teilfrucht der Heiligen Ruach ist die Freude, die Chara. Chara ist keine Pseudofreude, die schnell verfliegt, auch keine Schadenfreude, die das Leid der anderen braucht, sondern die Chara ist, wie wir es zum Beispiel bei Zachäus sehen, eine überschäumende Freude und doch eine nüchtern klare Freude, die eine Reaktion auf das versöhnende neuschaffende Eingreifen Gottes ist. Da musst du nicht mehr viel reden, da muss man auch keine Witze erzählen, damit man endlich ins Lachen kommt, sondern das sprudelt aus einem hervor, weil man Gott begegnet ist. Die Agape-Liebe von Jesu ist die Voraussetzung und die Ermöglichung von ungetrübter, vollkommener und unvergänglicher Schara-Freude. Und die Freude selber ist die gestaltende Kraft der Gemeinschaft derjenigen, die dieses neue Leben in sich tragen. Die Schara-Freude, die in uns wächst, ist eine revolutionäre Kraft, die auch vor dem Leiden nicht kapitulieren muss, sondern die sich durch alle Lebenssituationen durchzieht. Und das ist eine unmissverständliche Botschaft, die wir verbreiten. Auf Leiden mit Freude zu reagieren, ist nämlich unmenschlich und darum zutiefst göttlich. Und deswegen, wenn wir diese Frucht in uns wachsen lassen, dann ist das eine Botschaft an alle Menschen um uns herum. So kann man doch nicht reagieren. Du leidest doch. Wie kannst du dich da noch freuen? Und dann erkennen die Menschen Gott. Dann erkennen sie, dass etwas Göttliches in uns gewachsen ist, das nicht aus uns selbst kommt. Die dritte Teilfrucht des Geistes ist der Frieden, die Eirene. Dieser Teilfrucht des Geistes weist besonders klar aus, dass es bei allem, was Gott wachsen und reifen lässt, dass es dabei nicht um erhöhte menschliche Qualitäten geht, nicht um geläuterte Tugenden, sondern um etwas ganz Neues. Jesus sagt ausdrücklich, dass sein Kommen keinen brüchigen menschlichen Frieden bedeutet, sondern dass sein Friede nicht nach Art dieser Welt ist, sondern anders, übernatürlich, göttlich. Was wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten hinbekommen können, ist günstigstenfalls ein ausbalancierter Waffenstillstand oder auch die Abwesenheit von offenem Streit. Wobei man oft genug leider merkt, dass gerade da in der Tiefe immer noch Disharmonien und Konflikte brodeln und wachsen. Und in diese Tiefe, in diese verborgene, verdrängte Tiefe hinein unserer Konflikte, in diese Tiefe will Gott hineinkommen mit seinem Frieden und alle Konfliktparteien von innen heraus befrieden, jeden Beteiligten zufriedenstellen. Gerade der friedlose Zwiespalt des Menschen mit sich selbst, aber auch der friedlose Zwiespalt zwischen den Menschen, im Kleinen und im Großen, ist das Ziel der umwälzenden Liebe Gottes. Wer sich von der heiligen Ruach überführen lässt und seinen Unfrieden, den er tief in sich brodeln spürt, als Sünde bekennt, als getrennt sein von dem, was man sich wirklich wünscht und braucht, der wird merken, wie er mit dieser friedvollen Geborgenheit beschenkt wird. Und dann kann er diesen Frieden mit Jesu kommen, diesen mit Jesu kommen angebrochenen, alles umfassenden Frieden dann auch wirksam werden lassen und verströmen. Dann kann man diesen Frieden als missionarische Energie glaubhaft in die Welt hineintragen. Und dann wird punktuell in dieser Welt, von der Friede genommen ist, sichtbar, was einst die neue Welt Gottes erfüllen wird. Das vierte Fruchtstückchen der Frucht des Geistes ist die Geduld, ist die Langmut, ist die Makrothymia. Thymos heißt übrigens Leidenschaft und das Verb Thymiao heißt Weihrauchopfer darbringen. Und das hat auch beides was mit dieser Frucht des Geistes zu tun. Denn langmütige Liebe und liebende Langmut sind etwas ganz anderes als antrainierte lässige Gelassenheit, hinter der sich doch innere Unruhe verbirgt oder gutmütige Nachsicht. Wer den ewigen Gott nicht kennt, der muss natürlich immer sofort den Augenblick gewinnen, das Sichtbare ergreifen, weil er ja keinen ewigen langen Atem hat, weil er kein Durchhaltevermögen und geduldige Tragkraft im Blick auf die Ewigkeit habe. Und so wird es einem nicht gelingen, in den drängenden Momenten des Lebens dann noch geduldig zu sein. Da muss man schnell handeln, da muss man schnell genießen, weil ja mit dem Ende alles aus ist. Und so ist diese Frucht, die in uns wächst, eine Perspektive der Ewigkeit. Die Makrothymia, die Langmut, die Geduld ist beschämender, zur Umkehr führender Gnadenerweis Gottes selber. Und wenn du dich nach Bekehrungen sehnst, dann streck dich nach dieser Geistesfrucht besonders aus. Denn Geduld und Langmut sind eine missionarische Handlung, sind eine aktive Tat. Und sie sind auch der gestaltende Faktor jeder Gemeinschaft. Das wisst ihr natürlich, wenn man miteinander lebt, braucht man Geduld, sonst kann nichts wachsen. Das fünfte Fruchtstückchen des Geistes ist Freundlichkeit, Chrestotes. Die Freundlichkeit, die Gottes Geist wachsen lässt, hat eine zutiefst ansteckende und beglückende Kraft, weil sie die frohe Botschaft der Gestalt gewordenen Liebe Gottes in Jesus ist. Sie reift in uns durch Versagen hindurch, durch Umkehr, durch Dank und durch Lobpreis. Und sie wächst dort, wo auch die Agape ihre Heimstatt hat, nämlich in der Gemeinschaft der Versöhnung, also in den Beziehungen, die wir leben. Als Freundlichkeit gilt umgangssprachlich und in der Sozialpsychologie das wertschätzende und liebenswürdige verbale oder nonverbale Verhalten eines Menschen im Umgang mit seiner sozialen Umgebung. Freundlichkeit ist die Sprache, die der Stumme sprechen und der Taube verstehen kann. Ich habe eine Definition für Freundlichkeit gelesen, die gefällt mir besonders gut. Da hieß es, Freundlichkeit ist die Arme ausstrecken und jemanden aufnehmen mit der Haltung, wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Wille in deinem Leben sich ereignet. Diese Definition, die beinhaltet für mich sowohl das Ausstrecken nach Menschen, die ich kenne, als auch nach Menschen, die ich noch nicht kenne. Und sie kommt für mich im Alten Testament zum Tragen, wo Gott aus zwei Gründen von seinem Volk verlangt, dass sie Freundlichkeit zeigen. Zum einen, weil er sie selbst ihnen gezeigt hat und zum anderen, weil sie selbst einmal Gäste in einem fremden Land gewesen waren und somit die Nöte der Fremden verstehen sollten. Liebt deshalb die Fremden, sagt er in 5. Mose, weil ihr selber Fremde gewesen seid. Streckt euch aus nach dem Fremden und fragt euch, was kann ich dazu tun, dass der Wille Gottes in deinem Leben sich ereignet. Das wäre ein Ding, wenn wir das umsetzen würden, wenn die Kirche das umsetzen würde, wenn das Volk Gottes diese Anweisung, die Jesus sowohl den Gastgebern als auch den Gästen gegeben hat, uneingeschränkt befolgen würde, dann würde sich so viel verändern. Einfach nur dadurch, dass wir Arme ausstrecken und diese Frage stellen, wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Wille in deinem Leben sich ereignet? Die nächste Frucht aus unserem Fruchtkorb ist die Güte, die Agathosyne. Die Güte als Teilfrucht des Geistes wird in einem anderen Kapitel von Paulus in Epheser 5, Vers 9 auch als die Frucht des Lichts bezeichnet. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte, heißt es da. Seitdem der ursprünglich sehr gut geschaffene Mensch sich gegen Gott aufgelehnt hat und damit Gottes Güte verspielt hat, ist es finster in ihm geworden, was die Bibel als zutiefst böse bezeichnet. Ja, die Bibel hält diesen sündigen, diesen verfinsterten Menschen nicht einmal für verbesserungsfähig, aber sie hält ihn durch Gottes Geist für erneuerungswert. Und schon bevor der Mensch Gottes unermessliche Güte überhaupt erkennen kann, hat er schon längst in Ewigkeit Taten für ihn vorgesehen, die die Qualität von Gottes Güte in sich tragen und die mit der Wiedergeburt und dem neuen Leben Ereignis werden, nach außen dringen, in die wir hineintreten können. Der Nährgrund für das Fruchtbringen durch jede Art von guter Tat ist die erneuerte Gesinnung der Güte. Der Nächste wird dann mit hochherziger und großzügiger Freigebigkeit beschenkt. Und wenn Epheser 5, Vers 9 diese Teilfrucht des Geistes mit Gerechtigkeit und Wahrheit verbindet, dann kann auch das Missverständnis gar nicht aufkommen, die Frucht der Güte etwa mit Gutmütigkeit zu verwechseln. Geistgeprägte Christen sind auf alle Fälle befähigt, in Liebe zu entlarven, was das Licht scheut. Denn Güte wäre da nicht mehr Güte, wo sie unwahrhaftig oder unrecht sein sollte. Aber Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit würden zu gesetzlicher Härte entarten und die Agape verleugnen, wenn sie nicht mehr Gottes Güte bei sich hätten. Wie gut, dass wir als Jünger Jesu von dem Zwang befreit sind, moralisch entrüstet reagieren zu müssen. Wir brauchen nicht mehr das Böse mit Bösem heimzuzahlen, sondern wir können es mit dem Tun des Guten überwinden. Der siebte Fruchtteil der Frucht des Geistes ist das Vertrauen, ist die Treue, ist die Pistis, das Wort, das ansonsten auch immer wieder mit Glaube übersetzt wird. Pistis ist der einzige Begriff, den Paulus übrigens sowohl zur Frucht des Geistes rechnet, als auch zu den Gaben des Geistes. Und diese unterschiedliche Einordnung signalisiert auch einen unterschiedlichen Bedeutungsschwerpunkt. Bei der Frucht, bei der Geistesfrucht Pistis geht es um Treue. Geht es um eine Treue, die einem erst möglich wird, wenn man Jesus sein Leben anvertraut hat. Vertrauen, das fließt ja aus der Überwindung und Bereinigung des Urmisstrauens und dadurch hat Gott seine unbeirrbare Treue zu uns Treulosen bewiesen. Das heißt, der gekreuzigte und auferstandene Jesus ist das Unterpfand für diese Geistesfrucht, für diese Treue, die hier in uns wachsen soll. Und darum begründet diese Pistisfrucht auch ein neues Verhältnis zwischen uns, zwischen den einzelnen Gliedern einer Gemeinde. Denn die Frucht der Treue ermöglicht es uns in kindlicher Einfalt des risikowagenden Vertrauens und gewinnender Treue trotz immer neuer Enttäuschungen immer wieder neu einzugehen. Das hängt damit zusammen, wer einmal sich selber kennengelernt hat im Lichte Gottes, wer einmal in sein eigenes böse Herz geschaut hat, der dann in den Abgrund der Liebe Gottes geschaut hat, in den Abgrund der Barmherzigkeit Gottes, der kann sich auch nicht mehr über andere erheben. Er kann vergeben, wie ihm vergeben wurde. Und er kann im Vertrauen auf Gottes Liebe auch anderen gegenüber in verbindlicher Zuverlässigkeit durchhalten. Das achte Fruchtstückchen ist die Sanftmut, Praites. Diese Teilfrucht hat nichts zu tun mit frömmelnder Gefügigkeit, mit unterwürfiger Anpassung oder philosophischem Gleichmut. Im Gegenteil, sie ist eine seltene Kraft, den Reaktionsmechanismus von vergeltender Gewalt, anmaßender Rechthaberei, überheblichem Trotz und ungebrochener Selbstsucht aktiv zu überwinden. Sie ist weder überlegen, gelassenes noch gefühlig feiges Hinnehmen, sondern sie ist ein aktives, beherztes Verhalten, das auf die Spielregeln von Vergeltung und Rechthaberei verzichtet. Und anstelle von Zwang und Zorn, Erbitterung und Gereiztheit eine Liebe, die übernatürlich ist, einsetzen kann, als ein Zeichen für Gottes kommende neue Welt. Nur wenn diese Frucht in uns gewachsen ist, dann können wir ohne Bitterkeit ermahnen, ohne Intoleranz diskutieren, die Wahrheit ohne Empörung ertragen, zornig sein ohne zu sündigen, sanftmütig und doch nicht schwach sein. Praites ist die Einstellung, die Kritik zum Anreiz macht und nicht zu etwas Niederschmetterndem, zu einem Mittel, das neue Hoffnung weckt und nicht zu etwas, das verzweifeln lässt. Jesus selbst, der das Recht und die Macht des Messias auf seiner Seite hatte, aber den Weg der Niedrigkeit ging, ist natürlich auch hier wieder das Vorbild der Sanftmut. Und weil Jesus uns in sein Bild verwandelt, gibt er uns auch Anteil an seiner sanftmütigen Art. Und wenn diese Frucht in uns gewachsen ist, dann können wir die Sanftmut als ein Mittel zurechtbringen der Liebe einsetzen, als überführende Barmherzigkeit gegenüber dem anderen. Beim Fehltritt eines Mitchristen und bei der Klage zwischen Geschwistern etwa. Sanftmut ist eine geistliche Waffe missionarischer Strategie gegenüber allen Menschen als ein von ihnen völlig unerwartetes und unerreichbares Tatzeugnis. Das neunte und letzte Teilstück der Frucht des Geistes ist die Kraft zum Verzicht, die Enkrateia, was meistens mit Besonnenheit übersetzt wird. Das griechische Stammwort dieser letzten und schwersten neunten Weinbeere der Traube bedeutet aber Herrschaft, bedeutet Macht. Und jede nur negativ formulierende Übertragung wie Enthaltsamkeit, Abstinenz, Askese, Fasten, Keuschheit ist schon im Ansatz viel zu eng gedacht. Auch bei diesem Wesenszug geistlicher Menschen ist Jesus selber uns natürlich das Vorbild. Es heißt in Philipper 2, er verzichtete darauf, Gott gleich zu sein. In freiem Verzicht auf himmlische Herrlichkeit und in freier Selbsthingabe nahm er aus Liebe zu uns den Tod auf sich. Und in der Frucht des Geistes lässt er im Leben der Glauben das wachsen, was bei ihm selber auch der Ausdruck tiefster Liebe zu uns war. Die Freiheit, Eigenes nicht durchzusetzen. Und diese Kraft zum Verzicht bewährt sich im Alltag als eine Grundstruktur eines Lebens mit Jesus, die Freiheit, Eigenes nicht durchsetzen zu müssen. Ein Jünger Jesu, der denkt, der redet, der tut vieles neu, was ihm vorher nie in den Sinn gekommen wäre. Und er kann auf vorher Unentbehrliches aus Freude am Größeren freiwillig verzichten. Seine Begierden, seine Gelüste sind unter der Kontrolle der Heiligen Ruach. Und wir sehen, dass im Neuen Testament immer wieder, dass eine bestimmte Art und Weise dieser Enkrateia, dieser Enthaltsamkeit, dieser Kraft zum Verzicht, der zeitweilige Verzicht auch auf Essen und Trinken ist, der zeitweilige Verzicht auf Schlaf, der zeitweilige Verzicht auf normales Reden und Handeln, der zeitweilige Verzicht auf Betätigung der sexuellen Anlage, der zeitweilige Verzicht auf Zerstreuung und Genusskonsum. Dass das alles immer wieder unter Gebet geübt wurde. Und das bei besonderen Versuchungen und Entscheidungen, bei besonderen Kraftanstrengungen und wenn man bewusst auf den Willen Gottes hören wollte. So, jetzt haben wir also einen riesigen Fruchtkorb vor uns, eine gewaltige Frucht. Und da kann natürlich schon wieder leicht der Gedanke aufkommen, wie soll ich das denn alles schaffen? Muss ich alles auf einmal in mir wachsen lassen? Was ist da los? Und ich glaube, es ist auch hier wieder ganz einfach. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Bete Jesus an. Und dann lass den Rest in aller Ruhe und Stille in dir wachsen. Und in der Reaktion der anderen auf dich wirst du schon merken, wann welche Frucht besonders in dir gewachsen sein wird. Du kannst natürlich auch selber drauf schauen, dir selber Dinge vornehmen. Du kannst sagen, okay, nächste Woche an Weihnachten, da bin ich wieder in meiner Familie und neige vielleicht wieder dazu, rumzudiskutieren, anstatt einfach lieb zu sein. Dann guckst du dir eine Frucht an, die du glaubst, in solchen Situationen besonders gebrauchen zu können. Und dann bittest du die Heilige Ruach, dass sie diese Frucht in dir besonders wachsen lässt und dir zur Verfügung stellt in den Situationen, die du brauchst. Und dann wirst du am ersten Weihnachtsfeiertag deine Tasse Kaffee trinken und denken, wow, es war ganz anders als sonst. Wir haben uns gar nicht gestritten und ich habe nur lächelnde Gesichter in Erinnerung. Mir geht es zumindest so, dass ich immer wieder zu solchen Familienfesten in diese Falle getappt bin. Gedacht, ich müsste jetzt mal für den Herrn Jesus aufstehen und müsste ganz besonders alle platt diskutieren. Merkwürdigerweise hat sich nie jemand darauf bekehrt. Und nie jemand hat irgendwie Dollar über Weihnachten und Gott nachgedacht. Also habe ich mir irgendwann gedacht, mache ich es doch lieber mit der Frucht des Geistes und lass die einfach in mir wachsen und bin geduldig und freundlich und liebevoll und verzichte auf meinen Standpunkt. Das war's, was ich euch heute unter den Baum legen wollte, die Frucht der Heiligen Ruach. Amen. Und jetzt beten wir Gott noch mit einem Lied an.